So, jetzt ist der Countdown weg. Jetzt weiß man gar nicht, wer das erste Wort hat.
Schön, Eva, dass du das gemacht hast, weil da müssen wir uns nicht streiten. Ja, es ist die fünfte Folge von In Between und es ist super cool, weil wir haben die Eva zu Gast, wie ihr schon gehört habt. Und die stellen wir jetzt kurz vor.
Soll ich es machen kurz? Wir machen es zusammen.
Ich kann sagen, was ich recherchiert habe, aber ich kenne sie nicht persönlich. Also ich habe mir Evas Instagram und Internetauftritt angeschaut, zumindest was über sie geschrieben wird. Und sie müsste über 21 Goldmedaillen zu Hause haben, falls es sowas im Ultrarunning gibt. Sie ist nämlich Läuferin und auch Psychologin und Psychotherapeutin. Auf Wikipedia steht außerdem, dass sie ehemalige Radrennfahrerin und Thai-Boxerin ist. Das fand ich ziemlich cool. Sie hat schon einige Rekorde eingerannt über über 100 Kilometer lang. Und einmal 2020 ist sie zusammen mit ihrem Partner 720 Kilometer und 55.000 Höhenmeter in 23 Tagen gerannt. Das ist schon eine Hausnummer, die selbst mit dem Fahrrad viel ist. Und ich glaube, die Eva verbindet deshalb, was uns alle in diesem Podcast, glaube ich, sehr interessiert, nämlich diese psychologische Expertise und aber auch die Erfahrung im Ultra-Ausdauersport. Und wie kommen wir auf dich, Eva?
Erstmal ganz kurz, Eva, stimmt alles, was Jana gesagt hat?
Also ich habe tatsächlich viele Rennen gewonnen. Also es ist irgendwas um die 21. Und ich weiß aber nicht, ob das Goldmedaillen sind. Goldmedaille verbinde ich immer so mit Olympia oder mit sowas ganz Wichtigen. Aber auf jeden Fall kleinere und größere und sehr lange Wettkämpfe habe ich schon gewonnen. Recht viele, genau.
Manchmal gibt es auch nur eine Wurst oder ein Bier bei so irgendwelchen Trail Races.
Genau, so eine 2 Meter lange Wurst habe ich mal gewonnen. Das war so lustig in Spanien, weil die konnte ich nicht mit auf den Flug nehmen.
Das ist ja noch schlimmer als beim Ultracycling, da kriegt man nur eine verschwitzte Cap.
Der Grund, warum die Connection zu Eva da ist, ist überhaupt, dass mein Ursprung liegt ja nicht im Radfahren, sondern eigentlich im Laufen. Und wir haben uns, ich glaube, zum ersten Mal haben wir uns gesehen, ich glaube, das war Gran Canaria beim Transvulcania. Kann das sein?
Ja, stimmt.
2000, lange her.
Ja.
Genau, da habe ich und Eva uns mal kennengelernt. Da waren wir halt so zum Laufen da, beziehungsweise sie ein bisschen länger. Und ich wollte eigentlich einen Film drüber machen, über die ganze Geschichte. Nicht über dich, aber über die Willpower-Jungs, die da waren. Dann haben wir uns immer wieder so ein bisschen beim Laufen gesehen, bei manchen Laufveranstaltungen und hier und da. Ich wusste aber auch schon immer, dass du Psychotherapeutin bist und habe dann wahrscheinlich 5 Jahre später festgestellt, oh, Moment mal, ich habe eine Depression, ich brauche da jemand und habe dann nach Psychotherapeuten gesucht. Jeder, der schon mal einen gesucht hat, weiß, das ist kein Spaziergang. Eva ist zwar privat, also macht nur Privatpatienten und irgendwann habe ich sie mal gefragt, hey, ich werde hier nicht fertig, kannst du vielleicht mich? Und dann warst du erst verhalten, weil du dachtest, wir kennen uns ja persönlich und ich habe dann aber so gemeint, hey, ich bin da, also von meiner Seite feuerfrei, ich bin komplett transparent und wir können dir über alles in dieser Therapie, die so, ich sag mal so über 2 Jahre, oder? Ungefähr.
Oh, war das so lang? Okay.
Oder vielleicht hoffentlich kürzer. haben wir irgendwann mal festgestellt, Stefan, mach doch mal einen ADHS-Test. Und das ist auch der Grund, warum du hier bist, weil das ein sehr gefragtes Thema war. ADHS im Ultrarunning. Und,
Ultracycling.
Genau. Ultracycling, Entschuldigung. Ja, wir sind ja nicht überlaufen. Und dann habe ich diesen Test gemacht und mit diesem Test kam raus, ich habe ADS und nicht ADHS.
Und ich habe das erstmal damals abgelehnt, ne, weil ich gedacht habe, okay, im persönlichen Umfeld, das klappt so nicht. Und dann musstest du mich so ein bisschen überzeugen, dass das ja schon ganz wichtig ist, dass man die Person vielleicht auch mal kennt. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen auf das Abenteuer eingelassen, ob das funktioniert, wenn man jemanden persönlich kennt. Und finde, wir haben das voll gut hinbekommen.
Wir kannten uns, aber es war jetzt kein inniges Verhältnis, das wir geführt haben, außerhalb der Therapie.
Ja, und also ich finde es voll witzig, dass ihr jetzt mit dem Thema auch gekommen seid, weil ich nämlich tatsächlich auch vor kurzem erst noch viel drüber nachgedacht habe, über das Thema von, wie sich das eigentlich auswirkt, also ADHS und auch Autismus. Und weil ich war dieses Jahr bei den Weltmeisterschaften dabei und da trifft man ja einfach schon auf sehr unterschiedliche Charaktere. Da hat mich das eben so beschäftigt und bewegt, Wo ist das eigentlich ein Vorteil, wenn man ADHS hat? Wo ist es ein Vorteil, wenn man autistisch ist? Ein Nachteil? Jetzt habt ihr eben das Thema aufgebracht, worüber ich mich echt total gefreut habe, weil ja, sehr spannend.
Ich glaube, wir sind alle super excited und du auch, so wie es durchklingt. Mir haben auch super viele Leute auf Instagram geschrieben, dass sie selbst betroffen sind oder dass sie sich für das Thema interessieren. Es ist gar nicht so sehr eine Nische, wie ich zuerst dachte, sondern ziemlich viele Leute sind genau daran interessiert und deswegen wollen wir, glaube ich, einsteigen. Aber bevor wir da so richtig einsteigen, du hast es schon geteasert, ich glaube, wir müssen noch kurz definieren für alle, die das vielleicht gar nicht so genau wissen, was ADS überhaupt ist, wie sich das vielleicht von ADHS unterscheidet. Also der Stefan hat gerade schon die Differenzierung angestellt. So kurz vorweg, ich bin ja auch Psychologin, aber eben keine klinische. Deswegen würde ich die Definition dir, Eva, überlassen.
Ja, voll gerne, klar. Was ich ganz wichtig finde, vorweg zu schicken, das Thema ist ja jetzt ganz oft in den Medien, das hat so diese zwei Seiten. Nämlich, ich habe tatsächlich, obwohl ich klinische Psychotherapeutin bin und im klinischen Bereich arbeite, ist es immer so ein Kinder- und Jugendlichen-Thema eigentlich gewesen. Auch für uns Psychotherapeuten ist es dadurch, dass das jetzt in den Medien so stark präsent ist, überhaupt erst mehr auf den Schirm gekommen und auch tatsächlich so ein Blindspot für uns auch verschwunden. Und das ist so die positive Seite. Was ich vorweg schicken möchte, ist ganz viele Symptome, die man so benennt, das viele Leute kennen. Eine Patientin von mir hat gesagt, das ist ein bisschen wie Horoskop lesen. Man liest einfach zufällig das falsche Horoskop und erkennt sich trotzdem überall wieder. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr. Was ist ADHS? Also es bedeutet, dass man zum einen die Aufmerksamkeit nicht so gut gehalten werden kann. Also eine Aufmerksamkeitsdefizit bedeutet eben, ich bin sehr ablenkbar. Ich fange eine Aufgabe an, ne, und mir kommt dann der Gedanke, weswegen mir halt vielleicht ganz viel Fehler passieren oder ich Aufgaben nicht zu Ende bringe, schusslich bin, zu spät komme und so weiter. Oder dass es mir sehr schwer fällt, halt langweilige Tätigkeiten, wie die lange Aufmerksamkeit brauchen, dabei zu bleiben. Beim ADHS ist es eine Hyperaktivitätsstörung auch, also bedeutet, dass man eben ständig aktiv ist, eigentlich so, man kann keine Ruhe aushalten. Also da, wo sich andere Leute auf der Couch entspannen, wäre das vielleicht so ein Moment, ne, wo man eher in Unruhe kommt, weil einem super schnell langweilig wird und man eigentlich immer in Bewegung ist, immer irgendwas in der Hand hat, immer am Rumknibbeln ist oder bei Kindern, ne, also die dann ständig irgendwo hochklettern, ständig eigentlich, also nicht ruhig sitzen können. Dann kommt aber auch noch so der Bereich von den Emotionen so dazu, dass man sagt, man ist sehr impulsiv, also man hat eine vielleicht sehr viel Wut, sehr starke Emotionen, die können sehr stark hin und her kippen, auch Phasen von Depressionen, die sich dann aber immer wieder auch abwechseln, also so eine gewisse emotionale Instabilität. Das sind mal so grob die Symptome vom ADHS. Also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ist es ADS und ADHS ist Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, genau.
Und genau, wenn man jetzt, also ich finde es immer ganz wichtig auch zu sagen, es ist immer ein Spektrum, weil alles, was ich quasi unter ADS mal gehört habe oder verstehe, in vielen Dingen sehe ich mich selber nämlich überhaupt nicht. Aber in sehr spezifischen Dingen sehe ich mich sehr extrem. Daher auch die kurze Diagnose, genau, ich habe ADS und das ist, finde ich, grundsätzlich unterschiedlich von der Hyperaktivität, weil die habe ich nämlich gar nicht. Also genau das Gegenteil. Nicht das Gegenteil, aber das ist ja auch der Punkt. Ja. Mein Gehirn springt rum. Das muss ich jetzt auch mal kurz ansprechen, weil ich schneide ja unsere Podcasts selber. Ich schneide mich unglaublich viel, weil ich mir beim Selbsthören aufgefallen ist, wie zusammenhanglos ich rede und wie viel ich an mir schneide, damit ich mir selber folgen kann. Und ich bin begeistert, dass Jan einmal sagt, also ich könnte ja gut folgen. Und ich höre mir selber und denke mir so, hä? Was redet der?
Was keinesfalls mit zu viel Selbstkritik zu tun hat.
Ich weiß zwar schon oder gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Also
genau, eine Sache noch. Du hast von einem Spektrum gesprochen.
Genau, Spektrum, danke. Genau, einmal die Diagnose hat nicht Eva gestellt, sondern es war eine andere Praxis, die das gemacht hat. Bei mir ist es eben nicht die Hyperaktivität, sondern wenn mich was nicht interessiert, dann wird es auf jeden Fall nicht gemacht. Also Fluch und Segen, dass ich selbstständig bin. Weil wenn ich für irgendwas nur so ein bisschen kein Interesse oder keinen Reiz verspüre, dann wird es auf jeden Fall nicht gemacht. Also es wird aktiv nicht gemacht, weil das Gehirn sagt, das ist das Schlimmste, was du aktuell machen kannst. Du wirst jetzt sofort müde und du hast das eigentlich, du magst das gar nicht machen. Wo wir beim Thema Hypofokus sind. Warum dann zum Beispiel sowas wie ein Ultra Race funktioniert, boah, ich habe jetzt hart Bock, dieses Ultra Race zu finden, dann bist du halt 100% drinnen. Aber wenn du da gar keinen Bock drauf hast, dann ist es auch ganz schnell vorbei.
Ich würde noch kurz einen Vergleich bringen, den ich manchmal meinen Studierenden nenne, wenn es um so Persönlichkeitseigenschaften, aber vielleicht auch bei ADS, ADHS ganz passend ist. Nämlich, wenn wir von so einem Spektrum sprechen, dann ist es so eine Art Lautstärkeregler, der halt ganz aufgedreht oder eben nicht aufgedreht sein kann. Und irgendwo dazwischen befinden wir uns mit verschiedenen Facetten von diesen Eigenschaften. Das heißt, es ist keine Schublade, die da ist oder nicht, sondern wir bewegen uns irgendwo auf diesem Lautstärkeregler. Und so setzen sich dann eben auch diese Symptome, die du jetzt genannt hast, wenn man das so nennen darf, zusammen.
Ja, und ich würde sagen, also auf diesem Spektrum, wo ist man da verortet? Ne? Und ich glaube, da ist es halt so dieses Thema, wir erkennen uns super schnell wieder, weil ich würde auch sagen, ne, langweilige Tätigkeiten, mein Geist springt ständig weg, ist ein enormer Widerstand, aber ich schaff's einfach. Genau, und das ist so dieser Unterschied, wo du es halt sagst, Stefan, ich schaff's gar nicht. Also wenn was für mich langweilig ist, ich komme über den Widerstand einfach nicht drüber und auch dann nicht, wenn das harte Konsequenzen hat. Also wenn tatsächlich Dinge dadurch schief gehen. Ne? Und so, das ist, glaube ich, genau diesen Unterschied zu machen. Wo ist es denn jetzt wirklich eine Diagnose wert und wo ist es einfach nur ein, ah ja, stimmt, das kenne ich auch, das kenne ich auch, das kenne ich auch. Wenn es eine Diagnose ist, ist es halt ein enormer Leidensdruck und es verursacht halt wirklich Probleme im Leben und auch andere Leute würden sagen, ja, klar, also verstehe ich voll, was du meinst. Ne? Und wenn so andere sagen, ja, komm, das kenne ich aber eigentlich auch oder habe ich mehr oder weniger auch, dann ist es, glaube ich, vielleicht schon mal ein guter Hinweis, dass es nicht unbedingt eine Diagnose wert ist.
Ich finde, man kann das auch so ein bisschen mal vergleichen mit, oh, ich bin nicht so gut drauf, oh, ich glaube, ich habe eine Depression. Und dann denkst du dir, nee, du bist halt nicht gut drauf. Das revidiert quasi allen, die eine Depression haben, sprechen quasi ab davon, wie schlimm ihre Situation ist. Und das ist halt beim ADHS, es ist halt schön leicht zu sagen, also no offense, Eva, weil zum Beispiel jetzt gerade hatten wir das gleiche Thema. Du hast den Termin ein bisschen versemmelt und kamst ein bisschen zu einer falschen Uhrzeit und hast dann am Telefon zu mir gesagt, ah ja, passt ja zum Thema, gell? Und da dachte ich so, okay, wie sie jetzt sagen, sie hat ADS. So, weil, hey, das ist ganz schön leichtfertig benutzt. Hast du ja nicht. Und damit revidiert man quasi so dieses Gewicht der Tatsache. Und das ist aber auch total verständlich, weil gesellschaftlich ist es halt super einfach zu sagen, oh, ich bin zu spät, ja, mein ADS, so, das sagt sich halt so leicht.
Aber und genau deswegen funktioniert es ja auch auf Social Media so gut, weil da funktionieren ja Inhalte, die viele abholen. Und wenn sich jeder damit relaten kann, oh, ich habe auch schon mal meinen Schlüssel verloren oder vergessen oder ich kam auch schon mal zu spät, das passiert ja jedem und jeder und deswegen funktionieren die Inhalte und weil dieses Spektrum alle Menschen anspricht, ist es vielleicht auch diese TikTok-Diagnose geworden, die man sich selbst aber auf jeden Fall nicht stellen sollte.
Ich glaube, das ist genau so dieser Punkt, dass man sich klar macht, okay, was möchte jetzt jemand, der da vor der Kamera sitzt? Er möchte eigentlich genau ganz viele Views und möchte, dass ganz viele Leute sich angesprochen fühlen. Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen. Eine Diagnose, wenn man sich die Diagnosekriterien und die Beispiele durchliest, dann ist es eher so, dass man sich sagt, nee, also das will ich bitte nicht haben. Ich habe lustigerweise das erste Mal, war ich gerade auf TikTok, die ersten TikTok-Videos angeschaut und habe mal das Stichwort ADHS und TikTok eingegeben und habe einfach nur die ersten 3 Videos angeschaut. Und das ist genau so ein Musterbeispiel dafür gewesen, weil der erste hat erzählt, ja, wenn du jemand bist bei einem Unfall, du bist auf einmal total klar, kannst total klar denken, ja, alle anderen kommen irgendwie in Panik und du bist total ruhig.
Ne? So
dann könntest du, genau. Und dann kommt es so, ja, stimmt, genau so bin ich. Ne? Und dann, wenn du aber eine langweilige Aufgabe machen sollst, dann ist es fast unmöglich. Und also genau das ist der Punkt, ne? Das kennen wir halt alle. Das kenne ich genauso. Ich weiß genau, wenn ein Unfall passiert, bin ich super klar. Das ist einfach ein biologischer Mechanismus. Das zweite Video, das ich angeschaut habe, war über Medikamente und er hat halt gesagt, dass das im Endeffekt halt schädlich ist und dass man doch viel mehr lernen sollte, mit den Symptomen selber umzugehen. Und das ist halt einfach nicht Stand der Wissenschaft. Was halt gesagt wird, ist, dass bei einem ADHS ganz klar die Empfehlung ausgesprochen wird. Medikamente nehmen viel der Symptomatik einfach weg, die du über Psychotherapie würdest du ewig dran arbeiten, ja, und Leute würden es vielleicht einfach trotzdem nicht schaffen. Und die Empfehlung ist einfach, Medikamente zu verwenden, wenn die Diagnose wirklich klar ist. Also ich habe jetzt wirklich nur diese drei Videos angeschaut und habe halt festgestellt, dass in allen drei direkt einfach nichts Brauchbares drin war. Also dass das halt einfach überhaupt nicht sinnvoll ist, was da gesagt wird. Das, also, fand ich jetzt auch für mich sehr spannend.
Wo wir auch dann langsam zum Ultra-Thema kommen, weil darum es ja auch so ein bisschen eigentlich geht. Aber es ist auch interessant, dass du gerade die Medikamente angesprochen hast, weil das ist zum Beispiel auch schon das erste Thema, was beim Ultra-Cycling auch ein Thema wäre. Denn wir reden da von 90% ist es Methylamphetat, glaube ich. Das ist eine Substanz, die unter das Betäubungsmittelgesetz fällt und sowohl in Ritalin auch in, als in Elvanse drin ist. Das sind, glaube ich, so die zwei Hauptpräparate. Wenn man das quasi jetzt bei einem Sport nehmen würde, wäre das sogar Doping.
Ja.
Und warum?
Genau, das ist ein großes Problem, ne? Dass das auf der Dopingliste steht. Das ist eine Problematik. Und ich hatte tatsächlich auch eine Patientin, die Sportlerin ist und an Wettkämpfen teilnimmt. Und die muss das halt wirklich gut abwägen. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie lange das braucht, wie lange vorher, dass man es absetzen muss, sodass es wirklich sicher nicht mehr im Körper nachzuweisen ist. Da bin ich nicht tief genug drinnen, aber auf jeden Fall muss man sich da sehr, sehr gut informieren. Und manchmal gibt es eben Ausnahmegenehmigungen, aber auch da weiß ich nicht genau genug, wie das ist. Und da gibt es, glaube ich, ein Gremium, das das tatsächlich dann darüber bestimmt, ob man eine Ausnahmegenehmigung bekommen kann oder eben auch nicht.
Darf ich fragen, wie wirkt sich dann dieses Medikament aus? Also wenn ich das jetzt als gesunde Person, oder gesund ist der falsche Wort, sorry, wenn ich das mitnehme.
Ich bin krank.
Wenn mein Gehirn ist auf der anderen Seite dieses Spektrums angesiedelt.
Oh ja, ganz weit, ganz weit. Einmal ganz kurz, also Jana ist zu 100% mein Gegenteil. Das behaupte ich eiskalt und wenn ich Diagnose stellen dürfte, würde ich sagen, Jana ist ganz weit weg.
Das ist ein Kompliment, also, Stefan,
ja,
oder?
Aus meiner Sicht absolut. Das ist ja auch ein großer Teil, warum ich Jana eben so bewundere auch, weil sie unglaublich fokussiert und strukturiert arbeiten kann oder auch an Sachen rangehen kann. Also da wird eingeloggt und dann hängt sie fest wie so ein Haken und das ist dann Ding. So, das finde ich krass beeindruckend. Am meisten ist beeindruckt, wir waren in der Toskana beim Radfahren, Jana, und du hast gesagt, ja, du machst heute Office Day. Dann hast du dich an den Tisch gesetzt und du saßt da einfach 6 Stunden da und hast gearbeitet.
Ich dachte, alle waren Fahrrad fahren.
Ja, ich meine, du bist in der Toskana und sitzt, nö, ist jetzt arbeiten. Und zack, wird jetzt Arbeit angemacht, 6 Stunden später wird Arbeit ausgemacht. Und ich so, hä? Ich habe mich an dem Tag auch Homeoffice gemacht, ich habe vielleicht 2 Minuten effektiv gearbeitet.
Ich nenne das immer Tetris Life, aber das funktioniert, glaube ich, auch nur so, weil ich diese einzelnen Tetris-Bricks in meinem Alltag so klar abgrenze.
Ja, aber das ist genau der Unterschied, ne? Das würde jemand anders auch gerne machen, der ein ADHS oder ein ADS hat und schafft es halt einfach nicht. Also es geht da nicht. Und du hattest noch die Frage gestellt mit Medikamente, was machen
genau.
die? Also sie steigern eben die Konzentration, weswegen halt auch manchmal das Interesse da ist, dass die Diagnose gestellt wird. Ne? Vielleicht auch, wenn man was davon hat im Studium oder bei Eltern, ne? die halt möchten, dass sich Kinder besser konzentrieren können, dann ist es halt auch so ein bisschen der gefährliche Punkt. Was jetzt du sagst, ne? ich setze mich hin, kann konzentriert arbeiten, vor allem wenn ich ungestört bin, das würde halt vielleicht bei jemand, der ein ADHS hat, jetzt durch ein Medikament vielleicht funktionieren oder zumindest besser funktionieren. Genau, es macht halt schon wacher. Also es hätte sicherlich Vorteile, das auch im Wettkampf zu verwenden. Also weswegen es sicherlich sehr, sehr gut ist, dass es auf einer Dopingliste draufsteht. Darf ich aber noch mal so ein bisschen das Thema aufrollen, weil ich es einfach total interessant finde, auch mit diesem, also Stefan, du sagst von der Jana, dass sie eben so super strukturiert und fokussiert ist. Und ich habe mal insgesamt geguckt, welche Fähigkeiten braucht es denn eigentlich überhaupt für einen Ultra, also ob wir jetzt von Ultralaufen reden oder Cycling, für diese Events. Das ist eben zum einen diese Fähigkeit, dass du lange Zeit an der Sache dranbleibst, also Grit sozusagen, also eine Beharrlichkeit und eine Genauigkeit, eine Akribie in der Vorbereitung. Also eigentlich schon was, wo man sich auch lange Zeit auf eine Sache konzentrieren können muss. Es braucht ziemlich viel Selbstwirksamkeit, also Problemlösefähigkeiten. Es braucht auch so die Fähigkeit, dass du quasi mit Emotionen gut umgehen kannst, also dass du eine gute Emotionsregulation hast. Und ich glaube, was jetzt beim ADHS, was der Vorteil ist für so Wettkämpfe. Ich glaube, man tut sich leicht, in so Abenteuersituationen zu gehen. Also beim ADHS ist es einfach ein Bedürfnis, ja, dass du dich neuen Situationen aussetzt. Ne? Das sind Leute, die gerne irgendwie Notärzte sind, gerne irgendwie vielleicht sogar im Kindergarten arbeiten, wo viel abgeht. Ja? Das heißt, so, wenn es eine Situation ist, wo ganz viel, boah, das ist aufregend, dann fällt es eher leicht. Und was einem auch zugute kommt, ist einfach die ständige Bewegung, weil es braucht, also zumindest wenn diese Hyperaktivitätskomponente drinnen ist, tut es einem sehr gut, wenn man ständig in Bewegung sein kann. Was auch positiv ist, ist, dass dieses Dopamin-Ungleichgewicht, Noradrenalin-Dopamin-Ungleichgewicht oder was zu niedrig ist, dass das in einem Wettkampf sowieso durch diesen Wettkampfcharakter hochgeht. Da habe ich ja sozusagen die Aufregung, ich muss was tun, ich muss ständig irgendwelche Probleme lösen. Man hat sozusagen das, was man vielleicht durch ein Medikament hat, würde ich jetzt sagen, so ein bisschen durch einen Wettkampf. Ich habe leider keine Studien dazu gefunden. Ich habe auch danach geschaut, aber da gibt es natürlich nichts erstmal. Aber das würde mich mal interessieren, ob das einfach das Gehirn dann auch anders arbeitet. Also da spannend. Hat man sich, was ein Nachteil ist, ist dieses, wenn jetzt diese Impulsivität dazu kommt, dass wenn was irritierend, was störend ist, ne, also eine Frustration, wo du zum Beispiel gesagt hast, ich habe jetzt die Station verpasst oder den Checkpoint knapp verpasst. Ja? Das ist ja eine hochfrustrierende Situation. Und ich habe einfach Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation. Das wäre so ein Moment, wo ich sagen würde, da kann es dann einfach sehr, sehr schwierig werden.
Eva spricht davon, dass Jana beim ersten Three Peaks beim Col de Sanetsch, einen Kilometer vom Checkpoint, gedacht hat, sie ist am Checkpoint. War sie aber nicht und ist den Berg wieder runtergefahren und hat dann beim Runterfahren oder eigentlich fast schon ganz unten gemerkt, oh, da war ein Patzer. Und
es ist ein 30 Kilometer Anstieg, just saying.
Von dieser Frustration redet Eva quasi. Also
und du hast 9 Stunden Zeitstrafe, glaube ich, dafür gekriegt, gell?
Ja.
Also das in dem Moment, wo man in einem Rennen ist, ne, das ist ja jetzt außerhalb vom Rennen, ist das nochmal was anderes, wie wenn man da halt im Rennen ist. Also das fand ich schon so eine Situation, wo man gemerkt hat, wow, du kannst super gut damit umgehen und kannst es jetzt einfach so annehmen. Ne? Es trifft einen freilich, aber okay, irgendwie Problem lösen, also das ist jetzt so und weiter geht's. Ja, ich fahre jetzt das Rennen für mich, hast du da so gesagt. Da braucht es halt viel planerische Fähigkeiten, da braucht es viel annehmen können, was da gerade passiert. Und das fällt halt vielleicht jemandem mit einem ADHS eher schwer, würde ich sagen. Und auch diese Langeweile, ne? Weil das, ich kenne das ja auch. Ich mache auch Wettkämpfe. Mein längster Wettkampf war 32 Stunden. Ich finde, wenn man im Flieger sitzt, so 6 Stunden, dann denke ich mir immer, wie kann man das aushalten, 32 Stunden lang irgendwas zu machen? Und da ist ja viel Langeweile dabei. Und das ist halt eigentlich wieder der Tod für jemanden, der ständig Neues, ständig ablenkt. Braucht.
Also ich kenne das, mir ist schon auch langweilig bei den Ultras. Es ist nicht so, dass es immer schön ist oder immer irgendwie was zu beobachten gibt, sondern manchmal ist es auch einfach sehr stupide. Weil Stefan, ja, wie gehst du damit um? Ich weiß nicht, ich versuche dann eher irgendwie mir so gedankliche Aufgaben zu stellen oder ich versuche zu planen, also meinen Tag zu strukturieren, wann muss ich versuchen, mir irgendwie eine Unterkunft zu suchen, wo, wenn es sowas gar nicht zu tun oder zu denken gibt, dann rufe ich manchmal jemand an, um so zu plaudern. Stefan, wie erlebst du diese Art von Fokus oder Langeweile in einem Ultra?
Ich habe ja eigentlich noch gar nicht so viele Ultras gemacht und deswegen so eine langfristige Selbststudie kann ich dazu noch nicht machen. Denn ich glaube, mein erstes Three Peaks war Excitement getrieben. Da ging es mir darum, ich fahre das Rennen nach, das mein Leben auch geprägt hat und unsere Freundschaft und alles, was dazugehört. Ich will das auch genauso erleben und das wurde dadurch geprägt. Mein zweites Ultra war Badlands, das war zum ersten Mal Gravel, das war Spanien, das war aufregend, das war alles irgendwie so auch Excitement getrieben. Jetzt vor kurzem zum Beispiel Munich-Milan, Gravel mit Joschka, zusammenfahren und sich selbst dabei filmen und ich habe sogar noch Geld dafür bekommen. Also deswegen, wenn ich
kann mich auch erinnern, dass nach Badlands hast du zu mir gesagt, ich habe es jetzt gesehen, ich lasse das jetzt sein.
Exakt. Ich war ja danach noch für 3 Ultras angemeldet, habe ich gar nicht gemacht. War angemeldet, habe Geld dafür ausgegeben, habe es halt nicht, also ja, ich habe es schon gesehen. Eigentlich weiß ich schon, wie es funktioniert. Hab schon verstanden. Und dasselbe Problem habe ich aktuell beim Filme machen. Also ich habe Filme schon gemacht, so, ich weiß, wie es geht. Ich habe es gemacht, ich habe es gesehen. Ich weiß, wie man Ultra-Cycling-Race filmt. Wenn der Reiz nicht da ist, wird es nicht passieren. Also es braucht immer einen Kick, es braucht immer einen Auslöser. Und deswegen kann ich dir die Antwort dazu gar nicht geben. Ich hatte diesen Moment quasi noch nie weil ich jeden Ultra, den ich bisher gefahren bin, in diesem quasi Hyperfokus gefahren bin, weil es exciting ist.
Und der geht dann schon noch über mehrere Tage oder wie?
Der kann richtig, der ballert richtig rein, ja. Wenn es exciting ist, das zu machen, aber wenn es abgeschlossen ist, dann ist halt weg.
Ich glaube, dass das auch wahrscheinlich ein Zustand sein könnte in dem Moment, dass das Rennen, wenn es einen so überfordert vom Kopf, dass wahrscheinlich doch eher irgendwie so von dem Neurotransmitter-Cocktail, kann ich mir vorstellen, doch ganz schön aktiviert eigentlich ist. Ne? Auch wenn einem langweilig ist, aber das kann ich mir voll gut vorstellen. Und ich musste gerade grinsen, weil in der Fortbildung vor kurzem zum Thema ADHS hat der Dozent über den Hobbyfriedhof gesprochen. Also, dass man eben das eine Hobby anfängt, so lange, bis es wirklich, also alles, was neu ist, ist cool. Ne? Und dann wird es, wenn es aber diesen Charakter verliert, dann wird es wieder ad acta gelegt und das nächste wird angefangen. Das ist halt, passt sehr gut jetzt zu dem, was du da sagst.
Also, das sind Dinge, die ihr alle wahrscheinlich jetzt nicht hören wollt, vor allem du, Jana, nicht. Aber den ersten Podcast, den wir aufgenommen haben, mich sofort nach dem Aufnehmen hingesetzt und sofort losgeschnitten und habe nichts anderes gemacht. Ich habe Essen vergessen und sonst irgendwas und habe den einfach fertig gemacht. Und du hast ja gemeint, ich war sofort danach fertig, eigentlich relativ schnell. Und Folge 4 war unglaublich anstrengend zum Schneiden. Ich habe es einfach jetzt schon dreimal gemacht. Ich habe es gesehen, ich weiß, wie es geht. Hat einen ganzen Tag gedauert.
Okay, Leute, wir müssen irgendwas finden, was den Stefan immer kickt, dass er den Podcast weitermacht.
Ja, also ich sage mal, Schritt oder ein guter Schritt, den ich jetzt schon gemacht habe, ist, also Eva, das hast du mir auch beigebracht, ist Selbstmitgefühl. Das ist was, glaube ich, was ich jedem persönlich jetzt ohne Erfahrung, aber nur aus Erfahrung, nicht aus Wissen, sondern aus Erfahrung mitgeben kann. Jedem, der ADS oder ADHS hat, sei einfach lieb zu dir, peitsch dich nicht so. Also nur weil du 8 Stunden lang jetzt am Rechner sitzt und nichts zu Ende kriegst, das Schlimmste, was du dann noch machen kannst, ist dann sauer oder böse mit dir selber zu sein. Also weil dann tut's richtig weh. Sei einfach nett zu dir und auch wie jetzt zum Beispiel, ich kann drüber lachen und drüber reden und muss mich dafür nicht schämen. Es ist halt ein Zustand, der ist da und mir ist der bewusst, dass er da ist und ich muss halt Mittel finden, damit umzugehen. Ja, Eva, wo darf man das denn nicht verwechseln? Selbstmitgefühl darf man nicht verwechseln mit Selbstmitleid?
Selbstmitgefühl stammt so aus der Achtsamkeitstradition, bedeutet im Endeffekt, dass du für dich selber wie bester Freund oder beste Freundin bist, was auch wieder total gut in den Sport reinpasst, weil da ja Selbstgespräche ist ja wiederum eine ganz wichtige mentale Stärke. Es hat auch viel damit zu tun, dass du, also Resilienz ist sehr stark mit Resilienz verbunden und mit Emotionsregulation und bedeutet im Endeffekt, das, was in dir da ist, dass du das benennen kannst und liebevoll da sein lassen kannst, anstatt eben dagegen anzukämpfen. Ob es in einem Ultrarennen ist, wo ich das auch ganz viel verwende, ne, dass ich sage, hey, komm, jetzt bist du überholt worden, es tut super weh oder ne, du bist gerade voll hinter deinen Erwartungen, aber du bist hier, komm, das ist voll cool, dass du das machst und dass du so lange dran bleibst und es gehört dazu. Also, dass man sich quasi so positiv zuspricht oder jetzt in deinem Fall, ne, wenn es halt ist, du möchtest eigentlich den Podcast schneiden und merkst, es fällt super schwer und wir denken halt, der Kritiker hilft uns, dass wir das besser schaffen. Also wir brauchen den Kritiker, um uns zu motivieren, diesen Arschtritt, um uns zu motivieren. Und das Selbstmitgefühl ist halt genau das Gegenteil davon. Es ist so ein motivierender Anteil, was sagt, hey, okay, ich weiß, es fällt dir so schwer, aber komm, fangen wir mal mit einfach nur der ersten Minute gerade mal an und schauen dann, ob wir reinkommen oder was wird dir gerade helfen. Also viel freundlicher mit sich zu sein. Der Unterschied zum Selbstmitleid ist, ne, also Mitleid würde bedeuten, boah, ich armes Opfer, ne? Also hands off, ich habe mal ADHS, ich bin so, ich kann überall zu spät kommen, ich schaff's halt nicht, ist so, ich gebrauche das sozusagen überall als Ausrede. Achtung Gründe mag ich total gerne. Es gibt so ein Arbeitsblatt, das heißt Achtung Gründe, ne? Also, dass du die Depression, das ADHS, das Trauma nicht gebrauchst, um zu rechtfertigen, dass du quasi eigentlich ein Verhalten bringst, was dir selber schadet und anderen schadet und Beziehungen kaputt macht.
Wie Leute halt sagen, ach ja, kennst ja mein ADS, ich bin zu spät. Ja.
Ich finde, da waren jetzt super viele spannende Dinge dabei, die man eigentlich generell mitnehmen kann, weil du hast vorher den Umgang zum Beispiel damit angesprochen, diesen Checkpoint verpasst zu haben. Und ich glaube, alle, die schon mal einen Ultra gemacht haben, die wissen, dass so eine Situation, egal wie, also eine Situation von Frust oder von Zweifel, von negativen Gefühlen, die einen vielleicht auch übers Abbrechen nachdenken lassen, auf jeden Fall auftauchen. Sei es, man hat irgendwie so einen Anflug von Knieschmerzen, was ein easy exit wäre. Und ich will das nicht verharmlosen. Es gibt natürlich auch Knieschmerzen, bei denen man auf jeden Fall abbrechen sollte. Aber man findet, wenn man so in sich reinhört, immer irgendwas, was vielleicht auch gerade zwickt. Ich weiß nicht, gibt es einen Defekt? Zum Beispiel einmal ist bei mir die Dynamo-Ladebuchse kaputt gegangen. Ich konnte dann nicht mehr laden, ich konnte nicht mehr navigieren, ich musste mir eine Powerbank organisieren und es war mit ziemlich viel Aufwand verbunden. Auch da hätte man sagen können, naja, technischer Defekt, das kostet mich jetzt 10 Stunden, da kann ich gleich aussteigen. Vor allem am dritten Tag wird die Müdigkeit oft so groß, dass man denkt, es ist unmöglich, nochmal mehr als das Doppelte zurückzulegen. Man hat nicht genug trainiert oder auch zum Beispiel beim Transcontinental Race dieses Jahr hatte ich schon auch Selbstzweifel zwischendurch, als ich gegen die Lail und gegen die Cynthia gefahren bin, die das als Vollzeit-Profi machen und ich dann zwischendurch dachte, auch als ich überholt wurde, boah, bist du naiv, Jana, zu denken, dass du es mit denen aufnehmen kannst. Und dann aber zu reflektieren, wie du gesagt hast, was ist das für ein Gefühl, was ich da gerade wahrnehme und wie kann ich damit umgehen? Oder ich versuche dann immer diese Situation so anzunehmen und zu schauen, was bleibt da noch für mich, auch wenn die Situation so ist. Zum Beispiel, ich habe meinen ganzen Jahresurlaub genommen, um dieses Rennen zu fahren. Ich bin schon in Bulgarien. Das ganze Rennen dauert noch ewig. Es kann noch viel passieren und eigentlich macht es mir auch gerade Spaß. Also, dass man... Yeah. Einfach den Fokus, der ja wahrscheinlich auch schwierig zu halten ist, wenn man ADS oder ADHS hat, dass man diesen irgendwie schafft zu lenken, das ist, glaube ich, für alle Menschen in dem Moment sehr schwierig.
Ich glaube, das ist so, das macht das Rennen halt an sich, also diese Herausforderung, also das ist halt ultra. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, wenn ich das wieder benenne, dann würde ich sagen, es braucht halt ganz viel Problemlösefertigkeiten, weil es wird sicher, dass Dinge schief gehen und nicht nur eine Sache. Ne? Es werden Probleme kommen. Und eine der bekanntesten Ultraläuferinnen, die Courtney Duvolter, von der sagt man, dass die einfach eine exzellente Problemlöserin ist. Und ich weiß sofort, was damit gemeint ist. Ne? Man braucht das total, dass man sofort sagt, okay, was ist jetzt gerade hier das Problem, was ist die Lösung? Also, dass man sofort in eine Lösungsorientierung geht. Diese Frustrationstoleranz, die dazugehört, Schmerztoleranz ist auch ein Faktor, der ganz wichtig ist bei einem Ultra-Event, dass man diese Fähigkeiten halt aufbaut. Und wenn ich das noch so dazu sagen darf, das ist nur eine Nuance und eine Feinheit, ne? Aber das machen wir voll gerne. Du wirst überholt und das ist genau der Moment von wo das Selbstmitgefühl ganz anders reagieren würde als der Kritiker. Also du wirst überholt, es ist ein gemeiner Moment für dich, der ist schwierig. Du sagst dir, wie wahrscheinlich viele in so einem Moment, Mann, bist du naiv, dass du geglaubt hast, du könntest es gewinnen. Es ist so, es passiert was, was eh schon gemein ist. Und was wir machen, ist, wir hauen noch zusätzlich auf uns drauf. Das ist der Automatismus. Und das ist genau so das, was man lernen kann, ob jetzt ADHS oder nicht. Ja? Dass man einfach in so einem Moment reagiert mit, oh, das tut mir leid, das ist gerade ein super schwieriger Moment, überholt werden. Das ist schwer, das ist hart, das tut jedem weh, ne? Wenn man vorne dran ist und auf einmal kommt von hinten jemand und vielleicht noch in der dementsprechenden Geschwindigkeit überholt einen. Das tut super weh und dann eben sich selber in dem Moment so motivieren zu können, sagen zu können, hey, bleib dran, tu dein Bestes oder bleib besonnen oder so einen Spruch zu haben, ne, der dann wieder einen zurückbringt.
Für mich ist es dann oft dieses so, bleib bei dir. Also, dass man einfach nur auf sich schaut in dem Moment und von all den Dingen, die um einen rum passieren, die man sowieso nicht kontrollieren kann, dass man die einfach sein lässt.
Und darf ich noch ein Thema aufmachen, was ich nämlich unbedingt auch so interessant finde? Also es ist jetzt weg vom ADS, es ist Autismus, weil auch das habe ich jetzt nochmal nachgelesen, weil ich hatte so ein paar Theorien dazu und ich wollte halt wissen, ob das tatsächlich sich auch so in der Wissenschaft wiederfindet. Autismus bedeutet ja im Endeffekt auch, dass du so vielleicht ein Spezialinteresse hast, also so ein bisschen wie das ADHS, wo der Hyperfokus einen helfen kann, ne? Wo man sich in so ein Rabbit Hole reinbegibt und sich total verlieren kann in einem Thema. Und mit dem Autismus ist es aber so, dass das vielleicht viel beständiger ist, also dass man vielleicht über Jahre so ein Spezialinteresse ausbildet, was halt so Ultrasport eigentlich zugutekommt, dass man vielleicht auch so das Bedürfnis hat, für sich alleine zu sein und Routine, also dass das Training, was ja oft sehr viel Routine ist, immer dasselbe wiederholen über Jahre, dass das eigentlich sich im Autismus, also im Autismus, Autismus ist ja wirklich eine schwere Erkrankung, aber es gibt ja auch so das Autismus-Spektrum, ne? Und wenn es jetzt eher so ein hochfunktionaler Autismus ist oder ein Asperger-Autismus, dann kann das vielleicht schon mal sein, ne? dass so ein Teil davon einem auch wirklich zugute kommt in dem Sport.
Spannend, ja. Jetzt, nachdem wir so viel drüber geredet haben, bin ich mir auf jeden Fall sehr sicher, dass ich dachte ja am Anfang auch, ich fühle mich ein bisschen angesprochen und vielleicht bin ich deswegen immer so auf Trab und ich fühle mich von den TikTok-Videos auch angesprochen, aber jetzt denke ich mir, nee, Mann, ich mache seit 20 Jahren den gleichen Sport und bin erst 31 und ich find's immer noch cool.
Das ist voll bei mir auch so gewesen, ne? Also als ich mich da so ein bisschen reinbegeben habe in das Thema, ich habe auch gedacht so, boah, Eva, scheiße, da findest du dich wieder. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn es langweilig ist. Ne? Impulsive Handlungen, ja, früher enorm. Ja, ich habe so viele Momente, wo ich total impulsiv war und mir das voll abtrainiert habe und so weiter und so fort. Also eins der wichtigsten Kriterien ist, dass es schon als Kind bestanden haben muss. Also es darf nicht in gewissen Phasen da gewesen sein und dann wieder weg. Und dann habe ich tatsächlich mal meine Mama gefragt, ja, und habe ihr diesen Test zugeschickt. Und sie hat halt gemeint, nee, definitiv nicht. Und das fand ich dann halt schon nochmal eine gute Zuordnung und Einordnung.
Guter Tipp, ja.
Bei meinen Schulzeugnissen aus allen Jahren hat sich eins durchgezogen. Der leicht ablenkbare Schüler war immer drin gestanden. Das ist mir erst richtig bewusst geworden, als wir die Diagnose gemacht haben, weil die alle Schulzeugnisse sehen wollten. Und dann hast du das nacheinander dein Schulzeugnis durchgelesen. Da stand die ganze Zeit drin, der leicht ablenkbare Schüler. Weil du gesagt hast, ihr macht seit Ewigkeit den gleichen Sport. Guck mal, ich war früher Disco-Pumper. Davor war ich Läufer. Dann jetzt fahre ich halt Fahrrad. Davor war ich DJ. Danach war ich Alkohol und Zigaretten. Also quasi bei mir ist es überhaupt nicht so. Bei mir ist es quasi ein ständiger Wechsel im Interesse. Und genau deswegen unterscheiden wir uns da auch sehr grundlegend, weil ich immer diesen Exciting-Ding brauche. Genau, ich hatte auch sofort eine Legasthenie als Diagnose. Also was mir diese ganze Hausaufgaben nie gemacht und sowas. Aber das ist auch so einfach zu sagen, ja, wenn du deine Hausaufgaben nie gern gemacht hast, ja, keiner macht die Hausaufgaben gerne, aber es lässt sich halt leicht abholen. Ne? So, ja, ich habe die Hausaufgaben auch nie gemacht.
So. Ich auch nicht.
Ja, genau.
Ja. So. Nee, aber voll, das ist so ein wichtiger Punkt, ne, dass man einfach, also wie stellt man eigentlich eine Diagnose? Und das ist halt immer ganz gut im Vier-Augen-Prinzip. Also wenn ich jemand habe, wo ich die Vermutung habe, dann würde ich die zu einem externen Stelle schicken, Psychiaterin, mit echt Zusammenarbeit. Es gibt so ADHS-Zentren, wo man die Diagnostik machen kann. Also du hast zwar immer gewechselt, aber du hast immer irgendwas gemacht, was im Endeffekt auch mit Bewegung zu tun hat, was jetzt eigentlich Hyperaktivität wieder ein bisschen widerspricht. Was auf jeden Fall der Fall ist, dass Sport, also bei ADS und ADHS, Sport hilft voll der Konzentration. Also das ist ganz sicher so, dass man sagt, einfach nur 10 Minuten in der Früh Sport machen, hilft total der Konzentration. Also das ist ganz sicher zu empfehlen. Die einzige Gefahr dabei ist, dass bei einem ADHS gefährlich ist, sich ständig eigentlich zu überlasten, weil man ja eigentlich, also mit der Hyperaktivität vor allem kombiniert, man ja eigentlich immer in Bewegung ist. Das heißt, du überlastest dich oder hast eigentlich eine hohe Gefahr, dass dir eigentlich diese ganz wichtigen Regenerationszeiten einfach auch fehlen, dass du so ein bisschen in eine Sportsucht reinrutscht, ne? Dass man, also du erholst dich nicht genug, hast vielleicht nicht genügend Schlaf oder nicht genügend Erholung. Da ist einfach so nochmal ein bisschen erhöhte Gefahr von der Sportsucht. Ich glaube, das ist einfach ganz gut fürs sich zu wissen, ne? Dass man da so ein bisschen drauf aufpasst.
Aber da auch wieder ganz wichtig, ja, Sportsucht klingt sehr nach mir. Ja, kann sein, aber nur die Sportsucht an sich ist quasi jetzt nicht, ah ja, das passt jetzt, dann könnte ich auch ADS haben. Also weil ich glaube, viele sagen, oh, ohne Sport kann ich nicht, aber das heißt jetzt nicht gleich wieder so und so. Ich wollte nur mal kurz einwerfen, wie intensiv eigentlich so eine Diagnose aussieht. Also man hat drei Gesprächsstunden mit einem Psychotherapeut, mit euch drei Gesprächsstunden gehabt, zwei verschiedene, also zwei Stunden mit einer Person, eine Stunde mit einer Person. Dann hatte ich zwei Tests am Computer, da musste ich so reinfolgen, da wurde geguckt, wie sorgfältig oder wie schnell ich arbeite. Ich hatte, glaube ich, 5 Fragebögen und dann wurden die ganzen Schulzeugnisse oder Schulzeugnisse reingeholt. Und es wurde eine anonyme Abfrage von meinen Eltern gemacht oder Personen, die einem nahestehen und quasi so eine Außenbeurteilung. Also unter diesen ganzen Kriterien wird dann festgestellt, ob man ADS oder ADHS hat oder nicht. und nicht auf TikTok.
Ja, also es ist ein hoher Aufwand, ja, definitiv. Also es gibt jetzt nicht, das ist nicht ein festgeschriebener Vorgang. Das ist halt auf jeden Fall die Empfehlung, ist dieses Vier-Augen-Prinzip, ne, dass man, also was ganz klar zu einer Diagnostik dazugehört, ist einfach zu schauen, war das in der Kindheit schon da, am besten eine Fremdanamnese oder Fremdbeurteilung auch mit dabei hat. Und es gibt halt so Interviews dazu, ne? Aber es, ob das jetzt ein Psychiater macht oder eine Spezialambulanz oder auch Psychotherapeuten, also das Vorgehen ist jetzt nicht so ganz klar festgelegt, aber Medikamente könnte jetzt einfach nur ein Psychiater verschreiben, ne? Weil Psychotherapeuten grundsätzlich einfach keine Medikamente verschreiben können.
Also vielleicht kurz der Unterschied, ein Psychologin ist jemand, der Psychologie studiert hat. Ein Psychotherapeut, Psychotherapeutin ist jemand, der noch dazu auch eine therapeutische Ausbildung gemacht hat. Und ein Psychiater ist jemand, der Psychologie und Medizin studiert hat. Weiß nicht, wo unsere HörerInnen so herkommen.
Kompliziert.
Genau. Ja, aber das ist jetzt eine wichtige Unterscheidung. Das habe ich auch ewig lang nicht gecheckt und das ist auch extrem wichtig, da zu differenzieren. Und auch wichtig für die Psychotherapeuten, dass sie, ich glaube, keiner sagt es so wirklich, aber nee, ich bin kein Psychologe, ich bin Psychotherapeut. Es ist schon wichtig, das zu differenzieren, glaube ich. Also da steckt schon deutlich viel mehr Aufwand dahinter.
Ich habe noch eine Frage an die Eva. Darf ich die stellen? Du hast angesprochen, dass Sportsucht quasi eine Gefahr oder eine höhere Gefahr bietet, wenn man ADS oder vor allem ADHS hat. Glaubst du, dass es helfen kann, dann so ein Self-Tracking, also so Wearables zu sehen, um dann zu sehen, ich bin irgendwie dauerhaft erschöpft, ich erhole mich nicht mehr richtig, oder verschärft es diesen Fokus vielleicht auf den Sport noch mehr in eine krankhafte Art und Weise?
Voll gute Frage, ja. Grundsätzlich glaube ich, Sportsucht würde ich überhaupt nur dann sagen, wenn es eine Schädigung bedeutet. Zu mir haben auch immer schon Leute gesagt, das ist Sportsucht. Und
zu mir auch, ja.
Ja, weil die sagen, okay, du so viel Sport, wie du machst, du bist sportsüchtig. Ne? Ist quasi dasselbe. Ich würde sagen, dass ich finde, die Art und Weise, wie ich Sport mache, da ist es mir voll, voll wichtig, dass es auf eine gesunde Art ist. Also Gesundheit, würde ich sagen, ist da so einer meiner höchsten Werte sogar. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass es keinen Schaden herstellt. Und für mich hat es ganz viel mit Gesundheit zu tun. Es ist ganz viel Ausgleich. Es hat ganz viel positive Effekte für den Körper, auch wenn natürlich ein Ultra-Event selber sicher viel Schaden bedeutet. Aber in Summe ist einfach der Nutzen oder der Gesundheitswert so hoch, dass ich das für mich gar keinesfalls als Sportsucht bezeichnen würde. Und süchtig würde ich einfach sagen, es ist wirklich so, ich bin einfach verletzt. Ich hatte jetzt beispielsweise schon, weiß ich nicht, wie viel Ermüdungsbrüche und ich kann nicht aufhören. Ich mache weiter, obwohl es einfach einen ganz eindeutigen Schaden bedeutet. Oder ich mache einen Wettkampf, obwohl ich weiß, das ist jetzt wirklich eine Verletzung, da darf ich nicht weitermachen. Das sollte ich gar keinesfalls und nehme jetzt irgendwelche heftigen Schmerzmittel, um das zu übertünchen. Ne? Also da wird für mich jetzt überhaupt ein Schaden anfangen. Jetzt die Wearables. Das kann halt sein, ne, dass ich jetzt genau, ich merke, dass ich beispielsweise meine HRV immer total im Keller ist oder dass ich einen Infekt habe und ne, dass ich trotzdem weitermache und nicht darauf reagiere, obwohl ich eigentlich schon merke, dass ich gar nicht mehr motiviert bin, völlig drüber, völlig gestresst, mein Körper, ich kriege Atemnot, sobald ich loslaufe, ich habe ständig Schmerzen. Ne? Also dann würde ich sagen, wow, Vorsicht, ja, also hier ist was nicht ganz in Ordnung. Dann kann ja auch ein Wearable darauf hinweisen, dass da was nicht mehr stimmt. Es gibt ja aber auch den Fall, dass die Wearables an sich, also ein Aura-Ring oder ein Whoop oder so, was dir ein Feedback gibt über Puls, über Stresswerte, über Schlaf und so, dass man sich so ein bisschen stresst durch die Werte und ständig drauf guckt und davon so gestresst ist, dass das einfach auch ein hoher Stressfaktor ist. Und das ist dann halt ganz was anderes als eine Sportsucht, sondern da muss man sich halt fragen, tut mir dieses Wearable oder dieses Feedback-System jetzt eigentlich gerade gut?
Eva, und jetzt gib mal die unendliche perfekte Antwort. So, mein Excitement ist weg. Muss aber jetzt ein Ultra fahren. Oh, ich sag schon muss. Siehst du? Ich will den nächsten Ultra fahren.
Gute Frage.
Genau.
So wäre ich jetzt in der Praxis, würde ich sagen, ich gebe die Frage zurück. Aber das tue ich jetzt nicht. Ich glaube, jetzt, wenn man eine therapeutische Antwort gibt, also die Therapie kann man runterbrechen auf ich versuche, meine Impulse wahrzunehmen und steuere mein Handeln in Richtung meiner Werte. Also das ist quasi kurz runtergebrochen die Therapie. Also was ist mein Impuls und wo will ich langfristig hin? Also was ist quasi mein Leuchtturm? Wenn man jetzt lernen wollte, mal eben über diesen Punkt drüber zu kommen, würde ich sagen, genau eben diese, also wie so ein Choice Point oder wie so ein Kompass in die Hand zu nehmen und eine Entscheidung zu treffen, die, also bin ich damit zufrieden jetzt beispielsweise in einem Jahr, in zwei Jahren, wenn ich den Ultra jetzt sein habe lassen? Oder wird es mich vielleicht zufriedener machen, wäre es sozusagen wie ein Schmunzelpunkt, würde ich zufriedener vorm Spiegel stehen, wenn ich jetzt irgendwie da drüber gekommen bin, über diesen Widerstand und es geschafft habe? Wenn man es jetzt ein bisschen als Therapie anwenden würde, dann würde ich sagen, ich kann vielleicht auch lernen, dass dieser Widerstand, der da ist und der vielleicht bei jemand mit einem ADHS nochmal höher ist, der Anfangswiderstand, um überhaupt in eine Sache reinzukommen. Sobald ich diesen Anfangswiderstand überwunden habe, wird es leichter. Ich glaube, das ist ein wichtiges Learning. Und eben also diese Impulskontrolle, also nicht meinen Impulsen eins zu eins und direkt zu folgen, sondern immer die Frage zu stellen, okay, in 10 Sekunden ist es vielleicht leichter, aber was ist in 10 Minuten, in 10 Stunden, 10 Tagen, 10 Wochen, 10 Jahren? Wie schaue ich da zurück? Ne? Also wenn ich in 10 Jahren das Ding gefahren bin, wäre es irgendwie cool. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt selber widerspreche und sage oder auch nicht, dann würde ich sagen, ja gut, es ist Sport, es soll uns Spaß machen. Vielleicht muss ich sowieso mich selber so ein bisschen durchquellen durch manche Situationen in der Arbeit. Und ich denke mir so, ja, wenn jetzt jemand 20 Hobbys ausprobiert hat und immer was Neues macht, ist doch irgendwie auch nett. Also finde ich, spricht jetzt gar nicht unbedingt so viel dagegen. Also vielleicht ist es da auch konformer mit der Persönlichkeit, dass man einfach diesem Bedürfnis nach immer wieder neuem Erkenntnisgewinn und in der Herausforderung, dass man das als wichtiges Bedürfnis ansieht und diesem Bedürfnis vielleicht durchaus auch in der Freizeit nachgibt.
Ja, ich habe viele Gedanken dazu, aber die sind tatsächlich, gehen so ein bisschen vom Thema weg, weil es auch viel persönliche Gedanken. Ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal so ein bisschen mehr in das Thema reingehen, was macht eigentlich das, also weil das haben wir ja eigentlich fast gesagt, dazu wollen wir eine Folge machen, was macht ADS denn im Ultra oder das gegensätzliche Spektrum, wo ich im Jana verorten würde, wo unterscheiden sich die grundsätzlich. Wir haben vorhin einmal angesprochen, da hast du gesagt, naja, Jana, wenn man jetzt zum Beispiel Knieschmerzen hat, das war ein Grund. Ich hatte beim ersten Spiel Peaks auch, dachte ich, Knieschmerzen und zufälligerweise mit Eva dann am Telefon gewesen, in derselben Situation, und hat sie mich drauf gebracht, du hast gar keine Knieschmerzen. Oder sind es denn Knieschmerzen? Und ich so, ja, mit mal, okay, ja, eigentlich sind es gar keine Knieschmerzen. Aber ich wollte da eigentlich da gerade aufgeben an Tag 2. Und deswegen musste ich da vorhin so lachen, weil das perfekt ins Thema gepasst hat.
Ja, das war genau so ein Punkt, ne? So ein Entscheidungspunkt.
Ja.
Und die Frage, ne, so was, also da habe ich natürlich auf dich drauf geschaut und habe mir gedacht, boah, wenn du jetzt aufhörst, wie geht's dir dann? Also solange es geht, solange du radeln kannst. Radeln.
Ich weiß nicht, wie es beim Trailrunning ist, aber beim Ultracycling gibt es diese ungeschriebene Regel von never scratch at night. Das heißt, hör niemals impulsiv in der Nacht auf. Und ich glaube, das passt super gut dazu. Also wenn du dich in der Nacht schlecht fühlst und dann abbrechen willst, dann schlaf dich mal aus und überleg dir, was dir vielleicht langfristig wichtig ist. Das passt da super gut dazu. Und
ja, ich habe die Regel, niemals in der warmen Station, wo du gerade gegessen hast und die Leute sind da und das Auto steht da. Man darf nie in der Station aufgeben, sondern man muss immer mindestens schon mal eine Viertelstunde aus der Station raus sein.
Alle, die quasi Ultra nicht wissen, also da läuft man ja quasi, da gibt es immer Verpflegungsstationen, also da läuft man halt 30 Kilometer und dann kommt eine Verpflegungsstation. Da sind oft bei sehr langen Ultras eben ein, zwei Betreuer, die man da so mitnehmen darf, da, die stellen dir einen Stuhl hin, da kannst du die Schuhe wechseln, da kannst du was essen oder du läufst rein und kriegst halt nur was zu trinken und läufst weiter. Und mit Stationen, das meint eben mit Stationen, also dieser, du hast so einen ganz kurzen warmen Moment und da wäre ein Auto da, das könnte dich heimfahren, sonst irgendwas. Und da wird nicht aufgehört. Also das Wichtigste, was man seiner Support-Person beim Ultra sagen kann, ist, schick mich 10 Minuten raus und dann kann ich es mir überlegen oder so. Raus aus dem Ding.
Auch wenn man einen Checkpoint hostet. Ich habe mal eine Checkpoint-Crew beim TCA besucht vor ein paar Jahren und beim Dead Ends habe ich 2-mal einen Checkpoint gehostet. Und auch wenn da die Fahrer und Fahrerinnen vorbeikommen, dann war das so eine interne Crew-Regel, dass bei uns scratcht niemand. Wir schicken die alle weiter.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch so eine gewisse Gefahr, ne? Weil du bist ja die ganze Zeit in so einer Anspannung drin. Die hilft dir halt auch, dass du nicht in diese Müdigkeit reinkommst. Und sobald du in der Station bist, schaltet es ja eigentlich von diesem Stresssystem um. Also vertraute Menschen, das schaltet dich ja dann automatisch auch eigentlich in dieses andere System runter, in den Entspannungsmodus. Und ich glaube, das macht tatsächlich dann auch manchmal, also das wirst du wahrscheinlich nicht so stark kennen, weil es ja jetzt nicht so Stationen gibt und da nicht jetzt vertraute Menschen sind. Aber ich merke das tatsächlich, dass dann wirklich danach wie so ein Schwindel ist und so, das hat damit zu tun. Ich kenne aber auch, was du sagst, also dieses, man weiß, das ist so die Geisterstunde, oder? Zwischen 3 und 5. Ich denke mir immer, okay, zwischen 3 und 5 und dann vielleicht noch in der Höhe, ja, das ist der höchste Punkt im Rennen. Alles, was danach kommt, kann eh nur besser werden. Das hilft einem ja auch total.
Du hast das in dem Video, was wir zusammen auf meinem YouTube-Kanal gemacht haben, auch mit Sympathikus und Parasympathikus benannt. Und ich fand das eine ganz sehr gute Sache. Also man fährt ja quasi den ganzen Tag Fahrrad und dann kommt man aus diesem Modus halt raus. Zum, keine Ahnung, hat sich abends Hotel genommen und schläft dann da 4 Stunden und ist quasi aus dem Fahrradmodus raus. Also man ist im Parasympathikus. Wichtig ist, da wieder reinzukommen und wieder in diesen Drive und dann meistens geht's dann so. Und ich habe mir eine ganz coole Sache gemerkt, wenn ich merke, oh, ich bin gerade im Parasympathikus und ich muss da jetzt reinkommen, dann habe ich mir eine Sache von Harry Potter gemerkt. Immer wenn ich merke, okay, ich bin Parasympathikus, wait a moment, Sympathikus Maximus, sag ich dann immer. Und zauber mir quasi geil in meinem Kopf selber den Sympathikus wieder her, weil ich mir aufgefallen ist, oh Moment mal. Und das hat denselben Effekt wie, da gibt es ja diesen Raketenstart, ne? Man zählt runter, 5, 4, 3, 2, 1 und dann macht man es. Aber die Entscheidung ist ja eigentlich schon bei der 5 gefallen, dass man es bei der 0 macht. Also und dasselbe habe ich mir gedacht beim Sympathikus Maximus. Ich habe schon längst entschieden, ist aufgefallen und ich mache es dann, weil der Zauberspruch ist ausgesprochen.
Mega gut, das werde ich mir definitiv mitnehmen.
Nächste Rennen. Ich glaube, Rituale sind da auch gut. Also ich mache jeden Stopp in diesem Ultrarennen genau gleich. Das führt natürlich zum einen dazu, dass man nicht mehr nachdenken muss, welche Aufgaben man eigentlich zu tun hat. Also zum Beispiel Hose waschen, ins Handtuch einwickeln, Flaschen ausspülen, Whey trinken, ins Bett liegen, schlafen, aufstehen, auswickeln, anziehen, Flasche füllen, Lichter checken, Fahrrad checken, los. Sobald es so ein Skript ist, dass man immer gleich, dem man gleich folgt, dann kommt gar nicht der Moment, wo man kurz zweifelt oder in Frage stellt oder dieser Moment auftritt, wo man denkt, ah, soll ich jetzt vielleicht doch noch eine Stunde länger schlafen oder nicht? Sondern wenn man so einem Skript sich zurechtlegt und dem immer genau folgt, dann ist es unwahrscheinlicher, dass man so ins Straucheln kommt, finde ich.
Und es ist super interessant, weil wenn ich schon das Wort Skript und Routine höre, dann wird mir schon schlecht. Also so, ja, also denke ich so, wow, was wiederholen.
Ja, ich habe es mir auch gerade gedacht, genau. Also eben, das würde ich eben denken, dass da wieder halt der Nachteil ist, gell? Dass man vielleicht halt so durch dieses Unstrukturierte oder dass man halt Sachen vergisst oder verlegt oder so ein bisschen verpeilt manchmal ist, ne? Was du jetzt nicht unbedingt bist, Stefan, oder habe ich zumindest jetzt nicht so mitgekriegt?
Überhaupt nicht.
Ja, nee, also aber was einfach total typisch eigentlich wäre, dass das halt sicher ein großer Nachteil sein kann. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es halt der Vorteil, dass man halt sehr gut mit Situationen umgehen kann, die halt vielleicht schwierig sind. Also so die ganzen Steine, die sich in den Weg legen oder dass jetzt irgendwas passiert, ne, dass man da vielleicht auch besser dann drauf reagieren kann. Also ich glaube, da hilft es einem so ein bisschen dieses, wow, da ist irgendwas, das ist eine Schrecksekunde oder passiert jetzt was Neues, das weckt einen ja wieder auf und ich glaube, da kann man mit mehr Ruhe dann vielleicht drauf reagieren als jemand anders. Auf der anderen Seite so dieses Emotionsregulation, was dann manchmal fehlt. Also ich glaube, so ganz abschließend kann man es nicht sagen, ob es einem eigentlich mehr nützt, das ADHS, oder ein größerer Hemmschuh eigentlich ist. Ich kann mir tatsächlich beides sehr gut vorstellen.
Das ist wahrscheinlich auch ein Spektrum. Wieder.
Ja, wieder ein Spektrum. Und was mir auch noch super, super wichtig ist zu sagen, dass man diese positive Seite davon auch anerkennt. Also ich komme total gut automatisch mit Leuten klar, die ein ADHS haben. Ich finde, dass da einfach oft eine ganz hohe Kreativität dabei ist, dieses Schnellreden, das mag ich voll gerne eigentlich, ja. Dass man einfach so einen Hyperfokus hat, das ist einfach ein hoher Drive, ein hohes Interesse oft. Also es sind einfach ganz viele Eigenschaften, auch so ein bisschen dieses Impulsive, ne? Es ist halt irgendwie auch sehr ehrlich dann dadurch. Und also ich finde, es ist was ganz viel Positives mit sich bringt. So zumindest jetzt diese Sachen, die ich da bei mir erkannt habe, da habe ich echt auch schon gesagt, also falls ich ein ADHS hätte, dann würde ich es gern behalten wollen. Also einfach, weil es ja einfach auch was Schönes mit sich bringt. Ich höre dich schon schnaufen, Stefan.
Autsch.
Ja, ich weiß, was du sagen willst. Klar, man muss aufpassen, weil ich denke, da ist halt wieder der Unterschied zu einer Diagnose, weil wenn es Diagnose ist, ist es, glaube ich, nicht so, dass man es behalten wollte. So, das ist genau das, wo ich wieder sage, okay, es spricht dafür, dass ich es nicht habe. Genau.
Also es gibt ja einen Grund, warum ich zu dir wegen der Depression gekommen bin. Und das ist ja die schöne Begleiterscheinung bei ADS dass, oder ADHS, dass diese Menschen oft eine Depression mit sich bringen oder das ist ein Symptom daraus.
Genau, wir würden ja auch nur sagen, dass es einen Grund für eine Diagnose oder überhaupt für eine Therapie gibt, wenn eine Art von Leidensdruck da ist. Das hat die Eva ja vorher auch schon beschrieben. Das heißt, auch nur, wenn man vielleicht glaubt, ah, vielleicht betrifft mich das, aber eigentlich leidet niemand drunter und ich selbst auch nicht, dann gibt es auch eigentlich keinen Grund, das zu diagnostizieren oder zu therapieren.
Was ich sagen wollte damit ist, dass man einfach auch, selbst wenn die Diagnose wirklich zutrifft, dass es einfach auch ganz cool ist, für sich selber mal zu gucken, ja, und was ist denn noch Positives dabei? Also was kann ich denn dadurch vielleicht besonders gut oder was zeichnet mich dadurch aus? Also dass man einfach diese doch auch positiven Sachen, die es mit sich bringt, dass man schon auch ohne das Leiden jetzt kleinreden zu wollen oder die Diagnose kleinreden oder beschönigen zu wollen, das sicher nicht. Aber dass es halt einfach auch positive Aspekte mit sich bringt.
Genau, bei mir war es ja so, dass ich quasi erst gar nicht wusste, was es ist. Und dann hast du mich drauf gebracht, dass das sein könnte aufgrund der Depression. Und dann bin ich auf dieses Thema gekommen. Und dann hat auch sehr viel Sinn gemacht, als ich die Diagnose oder diese Psychoedukation hatte, was ist ADS? Und passt, oh ja, das macht Sinn. Und dann lernt man auch viel leichter damit oder mit sich selbst umzugehen. Ich hatte aber auch eine Phase, wo ich das als Ruhekissen hergenommen habe. Also eben genau die Sachen wie, naja, machst du halt nicht, hast du ADS? Und das fällt einem eben dann auch sehr leicht. Es ist erstmal wieder typisch, wie jemand, der ADS hat. Super exciting, wenn er was Neues über sich erfährt, dann wird erstmal deep gedived. Aber auch dann in alle Richtungen, also in die guten sowie auch die positiven, schlechten Seiten.
Und das ist einfach auch der Fokus, oder? Der Behandlung wieder, dass man sagt, hey, was ist mein Wert? Wo möchte ich hin? Ja, und ich lasse mich nicht von diesem Impuls treiben, sondern wieder dieses, also verhalte ich mich wertorientiert? Was ist das, was ich tun möchte? Das ist ja das, was ich sehr, sehr stark oder wo ich ganz viel Wert drauf lege, eine Therapie. Mhm. Und was du jetzt auch ansprichst, Stefan. Ne?
Also von meiner Seite haben wir mega viel spannende Dinge besprochen und eigentlich alle Fragen, die wir hatten. Aber ich fände cool, noch so kurz vielleicht aus Stefan und aus meinem Gedächtnis zu resümieren, was sind die wichtigsten Punkte für Leute, die ADS oder ADHS haben, aber auch generell, wenn es um sowas, also Mindset ist so ein Buzzword, aber was die Psychologie im Ultracycling da ausmacht. Findet ihr das gut?
Ja.
So als Resümee meinst du?
Oder was? Ja, du musst nichts tun, also finde ich es eh gut.
Du kannst korrigieren und ergänzen. Ich
kann mich zurücklehnen.
Für mich persönlich war dieser, den Leuchtturm, den du angesprochen hast und auch gerade der im letzten Satz von dir, Eva, nochmal gefallen ist, für mich war das eine Sache, die extrem wichtig ist, nicht nur für Menschen mit ADS oder ADHS, sondern vielleicht auch, wenn man den Sport zum ersten Mal macht oder wenn man sich zum ersten Mal zu so einem Ultra-Event anmeldet. Du hast immer gesagt, dass man sich diese Werte bewusst machen muss, um dann die quasi langfristig wie so ein Leuchtturm zu verfolgen. Und ich glaube, das ist ja schon die erste Schwierigkeit. Also erstmal herauszufinden, was ist mir daran überhaupt wichtig oder warum möchte ich das finishen? Um dann auch in der Situation, in der das vielleicht nicht klappt, in der ich über das Abbrechen nachdenke, vielleicht auch einen easy Exit find, um dann zu reflektieren, verhalte ich mich so oder so, entspricht es meinen Werten oder nicht? Und ich glaube, diese Gedanken sollte man sich nicht im Rennen machen, weil da ist man auf jeden Fall nicht in der Lage, sondern die Gedanken sollte man sich davor machen. Ja. Das ist, glaube ich, ein Key Takeaway für mich.
Ja, voll cool. Mhm.
Also, viel zu viele Gedanken. Ich glaube, oder was ich jetzt persönlich für mich, oder was ich tatsächlich auch in dieser einen Stunde jetzt für mich mal wieder festgestellt habe, ist, ich fühle mich in einer genormten Welt hineingesetzt mit einem nicht so ganz passenden Kopf dazu, anstatt mir selbst jetzt zu sagen, reiß dich mal zusammen, mach das mal jetzt so, damit das da reinpasst, einfach zu akzeptieren oder sich selbst zu verstehen und zu sagen, nee, also weil, wenn ich in meine Historie jetzt zurückschaue, alles, was ich aus Excitement und Neugier angefangen habe, daraus ist immer irgendwie was geworden. Also ich bin jetzt 34, puh, und erlaube mir zu sagen, das passt schon so. Also dieses Excitement und von einem zum nächsten zu springen, naja, ich bin ja auch hier. Also hat ja auch funktioniert und es ist ja irgendwie was draus geworden. Und wenn man jetzt irgendwie...
Sehr, sehr gut ist, oder? Sehr, sehr, sehr coole Sachen.
Ja, ja, im Imposter-Syndrom.
Nein, wirklich cool.
Ja, ist ja auch danke. Weil jetzt eben auch, vielleicht ist es einfach so, weil ich mich da so ein bisschen reinzwänge, du musst jetzt den nächsten runterfahren, vielleicht muss ich es auch einfach gar nicht, weil das Excitement vielleicht nicht mehr so da ist. So, und das ist auch okay. Und genau, das ist so das, was ich aus dieser ganz öffentlichen Therapiestunde mit Eva für mich mitnehme. Und wenn ich jetzt quasi sagen würde, was allgemein gut ist, Selbstmitgefühl für alle, die ADS oder ADHS haben, sei...
Für alle Menschen.
Für alle Menschen, ja.
Cool, voll, voll cool. Vor allem dein Schlusswort freut mich besonders, weil das Thema vom Selbstmitgefühl mir immer so sehr am Herzen liegt. Und das, ja, ich finde das wirklich ein absoluter Schatz.
Wo ich in den ersten Stunden bei dir war, hast du mir gesagt, ja, Steffen, du kannst auch mal zu den Selbstmitgefühlgruppen kommen. Und ich habe immer so gesagt, Eva, ey, was soll ich bei den Selbstmitleidgruppen?
Ich schiebe da regelmäßig, Menschen da rein. Die werden quasi ein bisschen von mir gedrängt und gezwungen, aber weil ich weiß, dass es einfach ein Thema ist, was so, so, so viel bringt. Es ist, ne, so, es ist jetzt erstmal nur ein Begriff, den wir hier reinschmeißen, aber ja, genau. Also das freut mich sehr, dass du das nochmal aufbringst.
Ich würde gerne noch andere Fragen stellen für alle, die sich für Eva vielleicht interessieren. Jetzt mal kurz vom Thema weg, aber Eva, du hast ja auch noch Dinge vor. Dieses Jahr haben wir gehört. Und zwar, erzähl mal kurz, welche Läufe hast du so vor? Oder magst du sagen? Okay.
Ja, ich habe mich für die 100-Kilometer-Strecke vom Zugspitz-Ultra nochmal angemeldet. Das habe ich letztes Jahr gemacht und habe gemerkt, wow, so vor der Haustüre. Das fand ich super. Das möchte ich gerne nochmal wiederholen. Und daneben habe ich zwei wirklich sehr, sehr für mich auch lange Läufe. Das ist zum einen der TDS. Das ist so im Rahmen der UTMB-Serie, die jetzt mittlerweile recht bekannt ist, ist das eines der Rennen. Das sind 155 Kilometer und 9000 Höhenmeter oder so. Also das wird wahrscheinlich auch so im Bereich irgendwie 26 bis 28 Stunden stattfinden, schätze ich. Und dann das Jahreshighlight bei mir ist die Diagonal Diffus. Ich wollte die Jana überreden, ob sie, wenn ich jetzt ein Ultra-Cycling-Event mache, sie einen Ultralauf macht und gleich mal den sozusagen einer der härtesten hinzugibt. Das ist die Diagonal Diffus, also die Diagonale der Verrückten auf La Réunion, also quasi ganz unten am untersten Zipfel von Afrika ist das, eine Insel. Genau, und das ist so Mitte Oktober findet das statt. Das sind 170 Kilometer mit 10.000 Höhenmeter und Vulkangestein und Hitze und alles, was man sich so vorstellen kann.
Komm, Jana,
also
let's go.
Der Name spricht mich schon mal an.
Geil, das habe ich mir doch gedacht. Weil du, Stefan, du hast ja schon angeteasert, dass ich tatsächlich auch einen Ultra, also mit dem Johannes zusammen, mit meinem Mann zusammen, des Three Peaks gerne fahren würde.
Ja, da ich wollte ich nämlich eigentlich hin.
Cool.
Die Eva und ihr Ehemann werden zusammen das Three Peaks Bike Race fahren, was für mich ultra exciting ist, weil... Das muss ich unbedingt dort watchen, das wird super spannend.
Ja, auf eine völlig unvernünftige Art und Weise, weil ich mache ja, also ich werde halt hauptsächlich laufen. Und Jana, was mich wirklich total beruhigt hat, ist, dass du letztes Mal gesagt hast, man muss keine Schmerzen aushalten. Also wenn einem der Hintern so enorm wehtut und Sachen wehtun, dann hat man einfach noch nicht ein gutes Bike-Fitting oder dann passt was noch nicht. Und das, weil ich habe nämlich ehrlich gesagt, bevor du das gesagt hattest, habe ich gedacht, man musste einfach durch. Ja, das wird furchtbar grausam schlimm. Habe gedacht, boah, wie halte ich das aus? Und da war ich wirklich äußerst beruhigt, dass ich mich da einfach noch mal viel mehr auf die Suche machen kann. Trotzdem Nein, ist es, glaube ich, nicht die allerrealistischste Geschichte, dass ich das finische, aber genau, man muss ja öfter mal was Neues ausprobieren.
Ich glaube schon, weil du hast nämlich den besten Krisenmanager an deiner Seite, den es wahrscheinlich geben wird, der wird dein Ehemann, der Johannes, der wird dich da auf jeden Fall durchschleifen.
Der hat auf jeden Fall so charakterlich eine enorme mentale Stärke. Ich mir denke, okay, krass. Ja, das stimmt.
Ich glaube, du hast aber ein paar gute Mantras am Start.
Ja klar, ich habe es halt von meiner Arbeit mitbekommen, aber er hat das einfach so. Er ist einfach so. Das ist total spannend.
Ja, wir hatten ja mal darüber gescherzt, dass ich eine Saison die Disziplin tausche. Jetzt fängst du damit schon an.
Ja, genau. Jetzt no musst pressure. Du leider nachziehen. Ja, genau.
Denk das mal andersrum, Jana. Also spannend. Du musst den Vorteil davon sehen. Guck mal, du musst jetzt den Jahresurlaub für ein Rennen opfern. Wenn du die Dinale du Fou machst, da brauchst du nur 3 Tage.
Ja, ehrlich gesagt, Eva, als du die Distanz und die Höhenmeter genannt hast, dachte ich, es dauert 3 Tage. Und du hast sowas wie 26 Stunden gesagt.
Na, für die Diagonal würde ich hoffen, also mein Idealergebnis wäre, glaube ich, so 30 Stunden, was schon sehr ambitioniert ist. Aber tatsächlich, ich glaube, das ist, also man kann, glaube ich, wenn man hauptsächlich läuft, aufs Rad wechseln, weil die Verletzungswahrscheinlichkeit nicht so hoch ist. Ich glaube aber, das ist nicht die allerschlauste Idee ist, wenn man quasi hauptsächlich Radl fährt und dann mal schnell 170 Kilometer läuft, dann würde ich ja nicht empfehlen, glaube ich.
Das merke ich ja schon, wenn ich am Anfang oder so im Winter gehe ich eigentlich nur laufen. Also wenn ich im Herbst anfange, das erste Mal laufen zu gehen, dann habe ich 10 Tage Muskelkater, dann muss ich wieder gehen und so nach erst 6-7 Mal ist es okay, dass ich regelmäßig laufen gehen kann.
Genau, aber wenn man 100 Kilometer läuft, dann braucht er keine, muss beim Rad, er muss ja keine Muskel stabilisieren, also oder dein Körper, da sitzt er auf dem Rad. Das ist auch, glaube ich, ein Riesenverletzungsthema.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe schon, also ich bin ja, früher habe ich diese Trailruns gemacht, bevor ich viel Fahrrad gefahren bin und mich reizt das schon. Also ich habe schon Lust, das mal wieder zu machen. Ich mag auch diese vergleichsweise Einfachheit, dass man eben nur Schuhe und natürlich auch viel Gear dabei hat, aber nicht die Komplexität mit Mechanicals und diesem ganzen technischen Zeug, was ich halt am Fahrrad noch habe.
Kurze funny Anekdote, als du aus dem Krankenhaus raus bist, nachdem du deinen Kiefer gebrochen hast und quasi alles noch mit Eisen verbaut war in deinem Gesicht, bist du zuerst einmal laufen gegangen, weil du dachtest, es geht früher, anstatt Fahrradfahren, irgendwie war das sowas. Und dann hast du irgendeinen Bergmarathon, 42 Kilometer gemacht, bist Erster geworden.
Völlig verrückt.
Ja, ich durfte nicht, also ich durfte, der Unfall war im August und ich durfte bis Februar ungefähr nicht Fahrrad fahren und dann war ja auch noch Winter, also konnte ich nicht Fahrrad fahren gehen, weil einfach die Sturzgefahr so gering war. Und dann habe ich aber im Krankenhaus die Ärzte gefragt, naja, wenn ich laufen gehe, da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich hinfahre, jetzt ziemlich gering, wenn ich mich nicht voll blöd anstelle. Ich bin dann Straßenmarathon gerannt, nicht Trail, weil Trail war mir ein bisschen zu sketchy, aber ich bin dann meine beste Marathonzeit jemals gelaufen im November. Ja.
Und hast cool. den gewonnen? Krass.
Nein, nicht gewonnen.
Entschuldigung. Aber ich habe dich irgendwo auf dem Podium gesehen.
Wow.
Ja, das war aber ein Trail-Lauf davor. Ja.
Also davor noch kurz
also ich glaube, 3:15 war meine Zeit da. Danach bin ich aber nie wieder Marathon gerannt.
Wow, ja. Das ist cool.
Das war cool.
Also wir haben sicher noch 1 Million Sachen, die wir bequatschen wollen und könnten. Wir hatten das letzte Wort. Oder wollen wir noch was? Haben wir noch was?
Ich will auf jeden Fall Danke an die Eva sagen. Ich finde es dann eine super spannende Folge. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es beim Zuhören genauso viel Spaß macht. Es war eine große Bereicherung für uns und ich glaube auch für die Community, hoffe ich doch. Danke, Eva, dass du so offen warst und deine Expertise geteilt hast und auch und viele Beispiele mit uns eingestiegen bist.
Ja, voll, voll gerne. Und also mir hat es auch total viel Spaß gemacht, weil, wie gesagt, das Thema war einmal im Kopf und jetzt hatte ich die Möglichkeit, das einfach mal die Wissenschaft dahinter mir genau anzuschauen und bin da auch so ein bisschen tiefer eingetaucht und habe das Wochenende tatsächlich ein bisschen mit dem Thema verbracht und es hat mir voll Spaß gemacht. Also vielen Dank für die Fragen und das Thema und ja, für euren Podcast, den ich total, total gerne höre.
Danke. Und dir alles Gute für die Läufe und alles, was diese Saison ansteht. Und ich werde die Diagonale der Verrückten verfolgen und vor allem das Three Peaks, ja. Genau, investiert Zeit in viele Hosen und Zettel und vielleicht ein Bikefitting und dann muss nicht wehtun. Bisschen Masochismus ist vielleicht schon gut, aber den hast du, glaube ich, aufgrund, was ich von dir schon mitbekommen habe, auf jeden Fall sowieso.
Ja, genau. Also wie beim Ultralaufen normal ist, dass mal ein paar Zehennägel abfallen, ist auch okay, wenn der Popo ein bisschen wehtut, aber halt man sollte jetzt nicht ein ganzes Bein verlieren. Dann machen wir
den Deckel drauf.
Beim nächsten Mal wissen wir noch nicht, worüber wir reden, aber das werden wir dann schon sehen. Tschüss.